Darauf zielt unsere Konferenz, dass Sie heute sagen können, dir, Herr Jesus, will ich leben. Ich kann mir denken, dass viele in bedrängenden Verhältnissen leben. Wir haben in der letzten Zeit auch im Freundeskreis viele schwere Dinge erlebt. Ich denke an einen jungen Mann, jünger als ich, der hier im Hospital liegt, mit einem unheilbaren Geschwür vor 3 Wochen herausgestellt, von der Süddeutschen Gemeinschaft, der mir anrief, ich kannte ihn nicht. Wenn wir uns rüsten wollen auf die Ewigkeit, dann soll auch so eine Konferenz ein Ruf Jesu sein. Für unsere Entscheidung, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Aber nun wollen wir unseren Bruder Klaus Eickhoff bitten, Pfarrer in Uelzen, dass er zu uns spricht über das Wort, nicht schon vollkommen, aber von Jesus ergriffen.
Philipper 3, Vers 12, da steht dieser Satz. Da sagt der Apostel Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, hier steht Großes auf dem Spiel. Ewigkeitsfragen werden aufgeworfen, Wohl und Wehe schiebt sich auf Messerschneide. Es geht um Glaube oder Unglaube. Es geht um Freiheit oder Unfreiheit. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um alles. Es geht um das Evangelium. Dieses Wort, das wir gerade gehört haben, ist in unserer Christenheit oft in eine sehr heftige Auseinandersetzung gezogen. Was ist denn nun? Sind wir nun gerecht geworden oder müssen wir danach jagen, selber gerecht zu werden? Sind wir nun gerettet worden oder müssen wir unsere Rettung doch endlich selber vollbringen? Stehen wir unter dem Gesetz des Glaubens oder doch noch unter dem Gesetz der Werke? Das ist die Frage, die diese ganze Auseinandersetzung umschreibt. Was ist denn jetzt? Was ist denn nun? Nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei, sagt Paulus. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte. Nun, hier steht schwarz auf weiß, denken viele. Hier steht, wir sind noch nicht gerettet, wir sind noch nicht erlöst, wir müssen uns mühen, es dermal eins zu werden. So oder ähnlich habe ich es oft gehört. Ernste der Kirche eng verbundene Menschen haben es mir so gesagt. Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir haben es noch nicht ergriffen. Christsein heißt dem Heil nachjagen, damit man es ergreifen möchte. Zugegeben, das klingt sehr demütig. Und weil es demütig klingt, klingt es sympathisch. Die Frage heißt, ist es wahr? Andere dagegen sagen, wir sind von Christus ergriffen. Wir sind schon erlöst. Wir jagen dem ewigen Heil nicht nach, sondern wir haben es bereits. Wir sind dem ewigen Heil nicht nur auf der Spur, wir sind von ihm umfangen. Das klingt nach Glaubensbesitz, manchmal auch verdächtig nach Sattheit. Und darum klingt es in Bescheidenheit geübten Menschen irgendwie unsympathisch. Die Frage heißt auch hier, ist es wahr? Wer hat recht in dieser entscheidenden Frage, die einen oder die anderen? Es steht Großes auf dem Spiel. Die einen sprechen von ihrer Armut, die anderen von ihrem Reichtum. Die einen sagen, wir haben es noch nicht. Die anderen, wir haben es schon. Die Reichen sagen, wir sind Christen. Die Armen sagen, wir versuchen Christen zu sein. Was steht denn nun geschrieben? Das ist hier zu klären. Worum geht es denn? Wen jagt der Apostel Paulus nach? Jagt er den Frieden mit Gott nach? Es kann nicht sein. Er selber hatte einmal geschrieben, und dieser Vers soll hier für viele andere stehen, er hatte geschrieben, nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Wir haben Frieden mit Gott. Dem, was ich habe, muss ich aber nun nicht dauernd noch nachjagen. Jagt er der Gerechtigkeit Gottes nach? Es kann nicht sein. Er sagt, nun wir denn sind gerecht geworden. Wir fragen Paulus, was meinst du eigentlich, wenn du sagst, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Was ist jenes Es, das Paulus noch nicht ergriffen hat? Aus dem Zusammenhang wird das bald deutlich. Und vielleicht lesen Sie das zu Hause noch einmal genauer durch. Da wird deutlich, es geht ihm um die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi. Er möchte nur in der Gerechtigkeit erfunden werden, die Gott dem Glauben zurechnet. Und nicht die sich der Mensch zurechnen müsste aufgrund seiner Werke. Und warum will er das? Damit er Christus erkennt. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, seinem Tode, sagt er, möchte er immer ähnlicher werden. Was wir uns in unserer Wohlstandsgesellschaft ja kaum noch vorstellen können, dass jemand um Christi willen ein ganzes Jahr hat zum Leid um Christi willen. Wir alle miteinander sind ja leider sehr leidenscheu geworden. Dem also jagt er nach, der Gemeinschaft seiner Leiden, seinem Tode ähnlicher zu werden, um die Erkenntnis, die in Christus ist, diese überschwängliche Erkenntnis, immer mehr zu bekommen. Hier geht es nicht um seine Rechtfertigung, er ist gerechtfertigt. Hier geht es um seine Heiligung. Christus erkennen, Christus ähnlicher werden in der Nachfolge, das ist sein Wunsch, das ist seine Leidenschaft und das ist sein Ziel. Das alles kann er nur, weil er und nachdem er von Jesus Christus ergriffen ist. Um es in einem Bild zu sagen, Jesus Christus, er ist ihm wie ein Ozean voller Liebe. Und er ist von diesem Ozean schon ganz und gar umfangen, wie ein Schwimmer, der von den Wogen der See getragen wird. Aber nun möchte er tiefer in ihn eindringen, möchte noch mehr von ihm wissen, noch mehr von ihm erkennen, noch mehr erfahren. Wie ein Sporttaucher, stelle ich mir das einmal vor, der nun in die Tiefen der See hineindringen möchte, um die großartigen Dinge, die in der Tiefe ja meistens liegen, um die Schätze der Tiefe zu sehen und zu begreifen und zu ergreifen. Aber wenn ein Mensch vom Ozean ergriffen ist, so hat er ja seinerseits den Ozean nicht ergriffen. Der ist ja viel zu weit, viel zu tief und viel zu wunderbar, als dass man das könnte. Man kann nur immer tiefer in ihn hineindringen wollen. Das ist es, was Paulus will. Von Christus ist er ergriffen. Darin gründet seine Rechtfertigung, darin gründet aber auch sein Streben nach mehr Erkenntnis. Nach mehr Gemeinschaft heißt das eigentlich in der biblischen Sprache. Nach innerer Gemeinschaft mit Christus. Darin gründet das Streben nach seiner Heiligung, dass er vom heiligen Gott ergriffen ist. Hier redet also, wenn er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nachdem ich von ihm ergriffen bin, hier redet der Gerechtfertigte, der erlöste Christ, der die Spannung kennt, in die uns der Wille Gottes nach einem geheiligten Leben führt. Meine Brüder und Schwestern, hätten wir doch viele solcher erlöster Christen, die frei sind von jeder Gesetzlichkeit, und die doch gleichzeitig im großen Ernst der Heiligung, dem Gehorsam nachjagen. Wir brauchen Christen, die ganz und gar aus der Gnade leben und die dennoch die Gnade nicht ständig billig machen, sondern die noch wissen, dass sie teuer ist. Sie kostete immerhin dem lebendigen Gott seinen Sohn. Hätten wir doch viele solcher erlöster Christen. Es gibt ein gequältes Christentum in unserer Kirche, das von diesem frohmachenden und gerechtmachenden Evangelium nichts widerspiegelt. Da spürt man es, hier sind keine frohen und erlösten Christen. Da ist viel Ernsthaftigkeit, ja. Viel Treue, ja. Viel Bemühen, ja. Aber Friede, Gehorsam, Geborgenheit, Gewissheit, Freude in Christus ist dort nicht zu finden. Unerlöstes Christentum. Es klingt demütig, wenn jemand sagt, ich versuche Christ zu sein. Manchmal frage ich Leute, sind sie eigentlich Christ? Und dann sagen sie, na ja, also wissen sie und so, ich versuche Christ zu sein. Das klingt sehr demütig. Und dennoch kann sich dahinter ein ganz großer Hochmut verbergen. Wenn es an meinen Versuchen liegt, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin, dann gute Nacht. So kann eigentlich immer nur der sprechen, ich versuche Christ zu sein, der in die Tiefe seiner Verlorenheit noch gar nicht geblickt hat. So kann nur der sprechen, der noch Illusionen hat im Blick auf sich selber. Wo wir es versuchen, Christen zu sein, ist alles wieder auf unser Werk, auf unser Tun gegründet. Ein Toter aber kann sich nicht selber lebendig machen. Das haben wir eben meine ich, sehr gut gehört, was Bruder Kettling da gesagt hat. Der Lazarus, der war tot, der hat schon gestunken. Und wenn da gerufen wird, Lazarus, komm heraus, dann muss man wirklich sagen, da ist nichts mehr, was zu aktivieren wäre in dem Lazarus selber. Der ist radikal tot, der stinkt schon. Aber dieses Wort, komm heraus, ist ein Schöpferwort, haben wir gehört. Großartig, da liegt alles am Schöpfer. Und dass wir Christen geworden sind, niemand unter uns kann sich da auch nur einen ganz kleinen Stiefel drauf einbilden. Das liegt alles am Schöpfer, da hat der Schöpfer gerufen. Und darum können wir sagen, dass wir Christen sind. Weil sich Tote nicht selber lebendig machen können, weil sich Unerlöste nicht selber erlösen können. Und das sagen wir gegen alle Religionen dieser Welt. Wir wollen sie ehren in ihrer Ernsthaftigkeit, aber wir müssen zutiefst sagen, nein, eure Selbsterlösung, das ist die Quälerei und die Selbstzerquälung des Menschen. Nein, Unerlöste können sich nicht selber erlösen. Alle unsere Versuche, Christen zu sein, müssen uns in tiefe, ewige Verzweiflung führen. Und ich glaube, darum ist unsere kirchliche Frömmigkeit oft so quälend, so schwer, so unfrei, so unerlöst, weil viele meinen, es läge eben doch an unserem Wollen und Laufen und nicht an Gottes Erbarmen. Unsere Versuche machen uns nicht zu Christen. Christus macht uns dazu. Er allein. Jetzt aber kommt das andere. Wenn er uns nun zu Christen gemacht hat, dann sollen wir allerdings jetzt auch als Christen, das heißt als Befreite leben, wenn wir erlöst sind, wovon denn? Vom alten Äon, wir haben das gesehen, von der alten Art, von der Adamsart, wenn wir erlöst sind von der Sünde, dann sollen wir auch als Erlöste leben, dann sollen wir alles daran setzen, das zu sein, was wir sind, von der Macht der Sünde befreite Leute. Dann sollen wir alles versuchen, dass wir nun auch als solche Befreite unser Leben leben. Und hier allerdings hat das Wort versuchen seinen richtigen Ort. Dass wir alles versuchen in einem tiefen Heiligungsernst, ein geheiligtes Gehorsamsleben zu leben. In diesem Zusammenhang darf man den Satz auch sagen, ich versuche es. Christ zu sein, aber da wird es wohl immer nur bei Versuchen bleiben. Was den Christenstand betrifft, ich unterscheide einmal zwischen dem Christenstand und zwischen dem christlichen Leben. Was den Christenstand betrifft, so ist er Christi Gabe, ganz und gar, hundertprozentig, da stellt er uns hinein, er allein. Was aber unser Christenleben betrifft, so ist es ein ständiges Nachjagen, ein ständiges es neu ergreifen, ein ständiges, immer wieder neu versuchen. Wer Christus annimmt, der ist Christ, und wenn es ihm noch so schwer fällt, als Christ zu leben. Lassen Sie mich das einmal ganz überspitzt sagen. Das sage ich nicht denen unter uns, die es mit der Heiligung sowieso nicht so genau nehmen, sondern denen unter uns, die darüber tief bekümmert sind, dass in ihrer Nachfolge so viel Stolpern und Fallen ist, so viel Hinken und so viel erbärmliches Christenleben, die darüber tief betrübt sind. Nur denen möchte ich es sagen. Und darum sage ich das einmal sehr überspitzt. Wir sind auch dann noch Christen, wenn alle unsere Versuche, als Christen zu leben, gescheitert sind. Dann sind wir schlechte Christen. Gott sei es geklagt. Aber schlechte Christen sind auch Christen. Gott sei es gedankt. Vielleicht sind hier etliche, die sich als schlechte Christen fühlen. Meine Brüder und Schwestern, es ist ein Jammer, dass wir so schlechte Christen sind, wenn ich das hier einmal sagen darf. Es ist ein Jammer. Und geistliche Selbstkritik täte uns, gerade auch uns Evangelikalen, glaube ich, sehr, sehr gut und stände uns wirklich gut an, weil es der Wahrheit entspricht. Es ist ein Jammer, dass wir mit unserem Christenleben, unser Christsein, so oft verfehlen. Es ist ein Jammer. Aber dennoch möchte ich es uns sagen, dank, dank, dank eurem Gott, dass ihr trotzdem Christen seid. Und aus der Dankbarkeit heraus tut Buße. Aus der Dankbarkeit heraus kehrt um. Aus der Dankbarkeit heraus versucht, bessere Christen zu werden. Versucht es nicht aus eurer Kraft. Versucht es aus seiner Kraft. Stellt euren Willen bewusst und willentlich männlich. Und an dieser Stelle sind die Frauen ja manchmal männlicher als wir Männer. Stellt euren Willen bewusst und männlich unter den Willen Gottes. Ihr könnt es nur, wenn ihr Christus vor Augen habt. Schaut also nicht dauernd auf eure Fehlversuche und auf euer Versagen. Das könnt ihr vergessen. Haltet es mit dem Apostel. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist. Sehen Sie, das ist kein gequältes und bedrücktes Christentum, sondern das ist Kraft. Das ist Freude. Das ist Dynamik. Das ist von sich selbst befreiter Glaube, der fröhlich nach vorne blickt. Jagt mit großem Ernst nach der Heiligung. Das ist Gottes Wille. Nur geheiligte Christen sind erstens fröhliche Christen, darauf können Sie sich verlassen. Mit unseren Sünden sind wir vielleicht wohl auch noch Christen und werden gerettet, aber in dieser Welt sind wir dauernd nur bedrückte und traurige Jammerklöße, die natürlich andere Leute, die in der Welt nun so sind und uns beobachten, absolut nicht reizen können, dann Christen zu werden. Nicht? Mir hat mal ein amerikanischer Theologe gesagt, er sei nach Deutschland gekommen, habe sich mit Christen unterhalten und dann habe er er konnte kein Wort Deutsch und habe ein Wort dauernd gehört. Wenn er Leute so nach ihrem Glauben fragte, dann hat er ein Wort gehört. Das fragte er mich dann oder sagte so, das scheint ein Hauptwort in eurem Glauben zu sein. Und das war das Wort, das er nun dauernd hörte, wenn er jemand fragte, wie steht mit deinem Glauben, mit deiner Nachfolge, das war das Wort Schwierigkeiten. So drückte er das aus. Er hatte dauernd gehört, wenn jemand etwas sagte, über seinen Christen, ich habe so viele Schwierigkeiten. Unsere Schwierigkeiten sind keine Glaubensschwierigkeiten, es sind Gehorsamsschwierigkeiten. Es sind Schwierigkeiten, die darin begründet sind, dass wir eben unseren Willen immer wieder penetrant über den Willen Gottes stellen. Das ist das Problem. Und an dieser Stelle sind wir in unserer Wohlstandsgesellschaft unendlich verweichlich. Das muss man auch mal sagen. Nicht nur das junge Volk ist es, sondern wir Älteren sind es inzwischen auch, oder? So sieht das aus mit uns. Also, dieses strahlende, fröhliche Christentum gewinnen wir nur, wenn wir gehorsam sind. Nur geheiligte Christen sind fröhliche Christen. Und das andere, nur geheiligte Christen sind vollmächtige Christen. Vollmacht haben wir nur, wenn wir in der Heiligung, wenn wir die Heiligung ernst nehmen. Und die Heiligung ist wiederum einfach die Frage danach, wie weit wir Jesus Christus, von dem Paulus gesagt, dass er nicht nur unsere Rechtfertigung, sondern dass er auch unsere Heiligung ist, wie weit wir ihm Raum geben in unserem Leben. Das brauchen wir, geheiligte Christen. Und wissen Sie, dann muss man sagen, das wäre die Chance der Heilsgewissheit. Es gibt gegenüber dieser Heilsgewissheit oder es gibt gegenüber dieser Art des Glaubens, die so gequält ist, auch etwas anderes, das ist das, was wir vielleicht Heilssicherheit nennen könnten. Darüber will ich jetzt nicht allzu viel sagen. Heilssicherheit tötet im Grunde genommen jeden lebendigen Glauben ab. Was wir brauchen, ist Heilsgewissheit. Heilsgewissheit, die sich befreien lässt zu einem gehorsamen Leben unter Jesus Christus. Und die Chance der Gewissheit, die haben wir zu ergreifen und das macht unser Wort nun auch sehr deutlich. Paulus sagt, nachdem ich von Christus ergriffen bin, jage ich ihm nach. Das heißt, ich bin voller Spannung, bin zum Leben und Handeln befreit. Dass wir von ihm ergriffen sind, daran allerdings, meine Brüder und Schwestern, liegt nun alles. Dass wir das auch wissen und dass wir das froh und frei bekennen, das erst setzt die Kräfte des Christus in uns frei. Und hier rühmen wir nicht uns selbst. Was wäre an uns auch schon zu rühmen? Hier rühmen wir Jesus. Hier wird nicht unser Glaube gelobt, sondern seine Treue. Nicht unser Suchen wird hier verklärt, sondern dass er uns gefunden hat.
Hier wird nicht unsere Nachfolge gepriesen, sondern dass er uns nachgegangen ist als den verlorenen Schafen.
Nicht unser Festhalten an ihm wird hier herausgestellt, sondern sein Festhalten an uns. Nicht unsere Bewährung wird hier gewürdigt, sondern sein Bewahren. Das ist das Geheimnis der frohen Gewissheit. Da bin ich weg von mir selber.
Blicke ich auf mich, schleicht sich Unsicherheit ein, die aber verlangt nach Sicherheit. Sicherheit aber ist das Ende des lebendigen Glaubens und der Anfang der billigen Gnade. Blicke ich aber auf ihn, dann kann die Gewissheit wachsen. Wächst aber die Gewissheit, so wächst das Jagen nach der Heiligung, nach diesem vorgesteckten Ziel. Das heißt, nicht ich werde größer, sondern er, denn er ist ja meine Heiligung. Er wird größer, auch das haben wir eben gehört. Ich werde kleiner, werde demütiger und weiß, wer ich wirklich bin. Lassen Sie mich das alles zum Schluss an einem Beispiel deutlich machen. Wir waren vor einigen Jahren in Österreich auf einer Jugendfreizeit. Meine ganze Familie war mitgekommen, auch der Jüngste, Klaus André, der war damals 3 oder 4 Jahre alt. Eine Bergwanderung stand auf dem Programm. Das war nun die große Frage, ob wir diesen kleinen Kerl nun mitnehmen konnten. Und wir standen dann unten vor dem Berg und ich fragte ihn, Klaus André, willst du mit? Natürlich wollte er mit. Er wollte unbedingt mit. Ganz unten, als der Aufstieg begann, da ergriff ich seine Hand. Nicht so, wie ich seine Hand ergreife. Da ergriff ich seine Hand. Er ist jetzt der ganz Kleine. Nicht? Gut. Also, ich ergriff seine Hand. Und dann sagte ich ihm, Klaus André, schau, da oben wollen wir hin. Da sagte er, dachte, das schaffen wir schon. Du bist ja da. Tja, so sind die Kinder, das schaffen wir schon, du bist ja da. Und dann ging es munter los. Natürlich war er ganz auf das Ziel ausgerichtet. Aber, das steht doch wohl fest, er hätte es nie erreicht. Haben Sie sich mal Beine angesehen, die 3 Jahre alt sind? Haben Sie mal gesehen? Nicht? Das sind so X- oder O-Beine, so ganz findet man da ja nicht durch. Nicht? Auf jeden Fall mit diesen kleinen Beinen, angesichts dieses gewaltigen Aufstieges, keine Chance. Und dennoch war er so mutig, so zielstrebig, so gewiss, dass er dahin kommen würde, wo das Ziel ist. Das war erstaunlich. Warum war er so gewiss? Hört das Geheimnis. Sein Vater hatte ihn ergriffen. Nicht, dass er das Ziel schon erreicht hätte. Nicht, dass er das Ziel schon ergriffen hätte. Nicht, dass er plötzlich vollkommene Beine gehabt hätte. Das waren nach wie vor ein paar Dinger, die so mehr an Gurken, so krumme Gurken erinnerten. Nicht, dass er mit diesen schwachen Dingern oben angekommen wäre. Beileibe nicht. Er jagte dem Ziel aber nach. Fröhlich, mutig, trotzig. In großer Gewissheit. Und darum war er gewiss, sein Vater hatte ihn ergriffen. Er konnte sagen, ich jage dem Ziel entgegen, weil ich von ihm ergriffen bin. Ja, das war sein Geheimnis. Das trug ihn und das setzte ihn gleichzeitig fröhlich in Bewegung. Christen sind Menschen, die das im Glauben und im Vertrauen zu Gottes Wort bekennen. Mein himmlischer Vater, mein Herr Jesus Christus selber, hat mich ergriffen. Christen sind von Christus ergriffene Leute. Das ist der einzige Ruhm, den sie haben. Den aber haben sie wirklich. Ich bin von Christus ergriffen. Und diese Christusergriffenheit setzt in Bewegung. Darum jagte mein Kleiner ja los. Als er von mir ergriffen war, da braucht er seine Kraft auch gar nicht weit zu überdenken. Das würde schon gehen. Nun, ich muss Ihnen sagen, bei seinem Jagen ging das nun alles nicht so glatt. Manchmal war das nur mehr ein Stolpern. Denken Sie nochmal an die kleinen, unvollkommenen Beine. Er schwankte. Er strauchelte. Er fiel auch manchmal. Aber seltsam. Er fiel nie wirklich aus meiner Hand. Warum eigentlich nicht? Hatte er sich so kräftig an mir festgehalten? Bärenstark, wie ein 4-jähriges Kind nun einmal ist? Er war nicht bärenstark. Er war schwach. Verstehen Sie, das war nicht toll mit seiner Kraft. Das war nicht toll mit seinem Festhalten. Sein kleines Händchen hat den Griff manches Mal locker gelassen. Aber warum fiel er dennoch nicht aus meiner Hand? Hört wiederum das Geheimnis. Sein Vater hatte ihn nicht nur ergriffen, das war das eine. Aber das andere war, die Kraft des Vaters ergriff, erwies sich stärker als alles, was den kleinen Jungen zu Fall bringen wollte. Die Kraft des Vaters erwies sich stärker als alles, was ihn herunterziehen wollte. Die Kraft seines Vaters war stärker als jedes Straucheln des Kindes, als jedes Stolpern, stärker als jedes Fallen.
Strauchen Sie manchmal in der Nachfolge? Stolpern Sie manchmal? Hinken und humpeln Sie manchmal nicht auch nur noch so hinterher? Fallen Sie manchmal? Natürlich, straucheln und fallen wir manchmal. Wer ist schon vollkommen? Wer ist schon ausgereift und ausgewachsen im Glauben? Unser Glaube hat keine kräftigen Bergsteigerbeine. Die Beine unserer Gläubigkeit sind schwach, krumm und schief. X- und O-Beine sind das. Aus eigener Kraft kommen wir damit nicht weit. Aus eigener Kraft stürzen wir damit sogar unweigerlich ab.
Aber das ist doch das Geheimnis des Glaubens. Er existiert eben nicht aus eigener Kraft. Der Glaube existiert nicht aus menschlicher Kraft. Er lebt davon, dass die Kraft des Vaters, dass die Kraft Jesu Christi ihn hält. Die Kraft Gottes ist stärker als ihr Versagen, stärker als ihr Straucheln und Fallen. Und wenn Sie es nicht glauben, dann glaube ich für Sie nicht.
Jesus sagt, der Vater, der sie mir gegeben hat, nämlich die Schafe, die Gemeinde,
der Vater, der sie mir gegeben hat, ist stärker als alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen.
Und das hatte mein kleiner Junge begriffen. Vater ist stärker. Da kann ich nicht abstürzen. Ich kann stolpern und fallen, aus seiner Hand falle ich nicht. Solch ein kleines Kind kann uns manchmal die Weisheit des Glaubens lehren. Sicher manchmal, wenn eine schwierige Klippe kam, dann stöhnte er auch wohl etwas ängstlich. Vati, sagte er, halt mich fest. Das war seine Not, das war seine Angst, dass irgendwann die Verbindung reißen könnte. Aber da war keine Not. Sein Vater war stärker als alles, was ihn bedrohen konnte.
Er war fest in des Vaters Hand. Ich erinnere mich, manchmal wurde er auch sehr verzagt. Besonders so am Anfang, als er seine Kraft noch nicht so ganz einteilen konnte und nicht begriff, dass ja meine Kraft da war. Einmal war er über seine Schwäche und sein Stolpern so bekümmert, dass er richtig aufgeben wollte. Das war eine richtig rührende Szene. Er stand so neben einem Busch und dann sagte er, am liebsten möchte ich mich unter den Busch setzen und weinen. Er war so ganz furchtbar traurig. Was meinen Sie, was daraufhin geschah? Als er sagte, ich kann nicht mehr, ich möchte am liebsten weinen.
Wissen Sie, was da geschah? Da habe ich ihn einfach genommen und getragen.
Ja, da hat der Vater sein Kind durchgetragen. Durch die Zeit der eigenen Kraftlosigkeit, durch die Zeit der Kümmernisse, der Verzagtheit, trägt uns der himmlische Vater hindurch. Er tut es wirklich.
Klammer auf, ich habe jetzt diesen menschlichen Vater so ein bisschen mit dem himmlischen Vater verglichen. Natürlich hatte ich so viele Kräfte, weil ich ja nun auch ein menschlicher Vater bin, auch nicht. Und dann stöhne ich dann auch manchmal, nicht? Und dann war da etwas Wunderbares. Wir waren ja eine Gruppe, ein Jugendkreis, eine Jugendgruppe, also ein Stückchen Gemeinde. Dann waren da andere. Die haben ihn dann genommen und haben ihn dann ein Stückchen durchgetragen. Wissen Sie, das ist das Großartige. Da ist immer noch Gemeinde Jesu Christi. Da sind die Brüder und da sind die Schwestern. Und Gemeinde ist eben auch dazu da, den, der einmal nicht kann, den, der einmal niedergeprügelt wird, wer weiß wodurch, ihn dann durchzutragen. Und es ist ja letztlich das Tragen unseres Herrn dann selber. Etwas Überraschendes fiel mir dann auf, als wir endlich oben waren. Da strahlte er wie ein Kind, das nun einmal strahlt, wenn es auf solch tolle Weise ans Ziel gelangt. Aber das Überraschende war, er war am Ende gesehen gar nicht mehr kraftlos und müde. Wie war das möglich? Auch das ist schlicht erklärt.
Er hatte es gelernt, auf dem beschwerlichen Weg immer mehr die Kraft des Vaters auszunutzen. Das hat er langsam rausgekriegt. Er hatte mittlerweile meine Kraft nicht nur in heiklen Situationen in Anspruch genommen, bei seinem Stolpern und Fallen und bei diesen Klippen, sondern die ganze weite Wegstrecke lang hat er nun aus meiner Kraft gelebt. Ich habe geschwitzt wie ein Arbeitspferd, das kann ich Ihnen sagen.
Ja, er hat mir Mühe gemacht mit seiner Schwere. Er hat mir Arbeit gemacht mit seinem Stolpern und Fallen. Aber die Kraft des Vaters reichte für den ganzen Weg. Seine Last habe ich getragen, sein Straucheln habe ich aufgefangen. Er hat nur eines getan, meine Kraft beansprucht.
Sie hat er ausgenutzt, sie hat er für sich wirken lassen. Und darum war er dann am Ziel auch so seltsam lebendig und frisch. Wir haben einen Gott, der gearbeitet hat. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, du hast mir Mühe gemacht mit deiner Missetat. Aber das hat er nun gemacht. Er hat sich diese Arbeit und Mühe gemacht am Kreuz von Golgatha. Und darum dürfen wir aus seiner Kraft nun leben. Klaus André, fragte ein Mädchen aus der Gruppe, als wir dann oben waren, wie hast du das nur geschafft? Och, sagte er wieder sehr stolz, mein Vati hat mich festgehalten. Damit war alles gesagt. Damit war das ganze Geheimnis schlicht erklärt. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind noch nicht oben. Wir sind noch nicht am Ziel. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich jage ihm aber nachdem ich von Christus ergriffen bin. Das gilt es zu glauben. Das gilt es zu vertrauen. Er hält fest. Das hat er zugesagt. Wir sind von ihm ergriffen. Es gab eigentlich nur einen einzigen kritischen Moment bei dieser Bergwanderung mit meinem kleinen Sohn. Und dieser kritische Moment, der lag ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Es gibt ja auch störrische Kinder. Ich hatte ein wenig Sorge, dass er grundsätzlich unten, als wir losgehen wollten, dass er zetern würde und sagen würde, nein, ich will nicht. Als ich seine Hand ergreifen wollte, hätte er sich weigern können, sich von mir ergreifen zu lassen. Er hätte sagen können, ich will nicht mitgehen. Dann hätte er unten bleiben. Er hätte den Gipfel nie erreicht. Vielleicht sind unter uns solch störrische Leute. Sind wir solche, die sich von Christus nicht ergreifen lassen möchten? Unser Herr zwingt sie nicht. Er hält ihnen die Hand hin, will sie ergreifen, will ihnen seine Kraft zur Verfügung stellen, will sie ans Ziel bringen. Nur eines müssen sie tun. Oder besser, nur eines müssen sie an sich geschehen lassen. Sie müssen es zulassen, dass er sie ergreift. Sie müssen sich ergreifen lassen. Sie dürfen Christus im Gebet ihr Leben geben, damit er dieses ihr Leben ergreift. Mein kleiner Junge hat sich von mir ergreifen lassen. Von Kindern können wir viel lernen. Sie wissen sich ganz und gar angewiesen auf den Vater und sie sind es gerne angewiesen auf den Vater. Darum hat Jesus das ja wohl gesagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen, könnt ihr das Ziel nicht erreichen. Darum werdet ihr Kinder. Lasst euch vom Vater, lasst euch von Christus ergreifen. Nicht, dass ihr es dann ergriffen hättet, ihm ähnlich zu sein. Nicht, dass ihr damit schon am Ziel seid, aber ihr seid dann zum Ziel hin unterwegs. Nicht, dass ihr dann schon vollkommen wäret. Ihr jagt ihm aber nach, nachdem ihr von ihm ergriffen seid. Gibt es etwas Schöneres, als an der Hand Jesu, als an der Hand des Vaters unterwegs zu sein, zum ewigen Ziel? Es gibt nichts Schöneres. Und wenn du einst am Ziel bist, dann wird man dich fragen, wie hast du das nur geschafft? Und dann darfst du das Loblied anstimmen, das einst die Ewigkeit erfüllt. Mein Vater, mein Gott und mein Herr hat mich festgehalten. Er hat mich durchgebracht. Amen.